Hast du die Story von Bilder AI schon gehört?
Nee, habe ich nicht mitbekommen. Was ist da los?
Mich das absolute Synonym von dem, was ich sowieso schon immer erwartet habe. Als erstes habe ich das erwartet oder ich war mir todsicher, dass das so war bei Visitenkarten, Scan-Apps, ja, also diese
Das war,
Idee.
dass Leute sitzen und tippen, oder?
Genau, ja, weil wann hast du den Bedarf? Du hast den in ganz kurzen Schüben und das könntest du wirklich abbilden, wenn da Leute sitzen. Und wir reden ja hier die ganze Zeit über ja, so Website und Software, Bilder, Multi-Step-Programme wie Lovable und Manus und welche da alle noch aufkommen, gerade Bild von im Google AI Studio. Und so gab es eben auch Bilder, die dasselbe Nutzenversprechen hatten, ey, gib einen Prompt ein und ich baue dir eine komplette App. Und ja, Bewertung, also ich sag mal, der MVP hat ziemlich gut funktioniert, also das, die erste Box, die piept, die man mal vorzeigt. Und die haben das auch gut aufgedreht, sind auf eine Bewertung von 1,5 Milliarden gekommen.
Naja, das ist ja so viel nicht im
Ist so viel nicht und die mussten ja auch die 700 Inder bezahlen, die
Ja,
dahinter
das kostet so
gesessen
viel auch nicht.
haben. Da hast du auch recht, aber das war für mich diese Story. Also sprich, anstatt dass wirklich AI die Arbeit macht, sitzen doch ganz viele Inder beziehungsweise irgendwelche günstigeren Arbeitskräfte, nichts gegen Inder an dieser Stelle, sitzen dahinter und erledigen die tatsächliche Arbeit. Ich hatte sowas schon gehört bei dem Amazon Stores, da war das auch irgendwie so, wo so die Idee war, wir machen einen Supermarkt und du musst überhaupt nichts mehr in die Kasse eingeben und alles wird per AI überwacht. Da war ja auch
Ja, ich
das.
erinnere mich, dass die Kameras dich filmen und dann sehen, du nimmst was aus dem Regal und das dann auf deine Kreditkarte aufbuchen.
Genau, technisch hat das aber, glaube ich, auch nicht so gut geklappt, weswegen da doch immer Leute saßen, die
Okay.
alles einzeln gecheckt haben. Und so ist hier eben auch bei Bilder AI, ist gerade, glaube ich, so ziemlich in die Luft gegangen. Witzigerweise ist die Webseite noch online, aber ich fand es nur so witzig. Es war einfach so klar, dass diese Art von Story irgendwann nochmal aufkommen wird. Und ich habe mich ja, mit einem Kumpel darüber schon vor längerem kaputt gelacht, weil es musste einfach kommen. Und wir haben ja einige
Wobei
News hier.
da
Ja.
steht Allegation, also das ist nicht bewiesen, das ist nur und wahrscheinlich haben die Inder mit KI gearbeitet, wenn überhaupt. Also, die Kombination ist ja immer interessant am Ende
Nicht
wahrscheinlich.
verurteilt, das soll hier keine Anschuldigung sein. Das war
Okay,
nur
also
eine
bitte,
der
liebe
heißen.
Anwälte von Bilder AI,
Genau.
lasst uns bitte raus.
Genau, liebe Anwälte von Bilder. Wir wissen nichts außer
Genau.
ein paar
Man sagt,
Blogposts.
man munkelt, man vermutet und wir
Genau.
berichten über diese Vermutungen hier kurz. So.
Genau, und ein bisschen AI-Gossip sollte auch mal
Ja.
sein. Und das bringt uns gleich zu den nächsten Sachen. Immer mehr AI-CEOs warnen vor der großen Gefahr, wie viele Arbeitsplätze AI kosten
Ja.
wird. Ist das alles Marketing oder wie siehst du das? Warum wird das gemacht?
Ich meine, in den USA steht ja eh, glaube ich, so eine Jobkrise bevor mit dem ganzen, Zöllen etc. Das noch dazu kommt, auf jeden Fall interessant. Und ich habe auch das Gefühl, also ich meine, diese Vermutung, dass so diese Pille-Palle-Jobs so irgendwo kurz vor dem Praktikanten oder kurz danach, dass die jetzt die KI machen, das ist naheliegend. Die Frage ist halt, wie kommt man dann auf das höhere Level, was man nach wie vor braucht, wenn man nicht vorher den Pille-Palle-Job macht. Das ist, glaube ich, interessant, auch für die Firmen, die ja die Mitarbeiter bisher da durchgeschleust haben. Erst machst du mal ein Jahr, schaufelst du halt hier Kohle, mehr oder weniger, im übertragenen Sinne, und dann kriegst du spannende Jobs. Und das Kohleschaufeln macht jetzt die KI
Ja,
offensichtlich.
oder die Aufgabe ist halt, schaffe dich selber ab, in dem Sinne. Das ist so bei uns so hier und da ein bisschen
Genau,
das
bitte dokumentiere
Credo.
deinen Job ganz ausführlich.
Genau. Ja, damit man auch die Chance hat, sich beruflich weiterzuentwickeln und auch neue
Genau.
Sachen zu
Na.
machen. Aber du hast recht, es gibt halt gewisse Anwendungsfälle, wo das halt sowas von klar ist. Also ich glaube, fast alle mittelmäßigen Sprecherjobs sind heftig in Gefahr. Also
Ja,
das,
klar.
ich merke sogar selber, wie bei mir so diese Reihenfolge passiert ist, so wie erst. Okay, man hat sofort gehört, da ist eine AI-Stimme. Dann, man ist in so ein Video reingesunken, in so ein Kurzvideo, und man regt sich nach 5 Sekunden auf, dass man einer AI-Stimme zugehört hat. Ja, also so eine gewisse Aversion gegen AI-Stimmen. Und mittlerweile bin ich darüber hinweg, dass ich quasi sage, okay, der stottert und haspelt nicht so, wie ich das hier mache, sondern der redet wenigstens ein bisschen klarer. Und also ich bin mittlerweile selbst über diese Aversion hinweg und hab's gefressen, dass unter Umständen das eine AI-Stimme ist. Und parallel hast du eben das, dass diese Stimmen so, so gut werden, dass man
Genau, es geht ja
wirklich.
noch weiter. Also ich glaube, Eleven Labs hat diese Woche vor 3, 4 Tagen die Version 3 als Beta rausgebracht. Tatsächlich, ich bin da gerade drin wegen meinem VSL-Thema, kommen wir gleich noch dazu. Und da ist jetzt gerade wieder der nächste Step bei Eleven Labs, was ja, glaube ich, der Marktführer bei dem Thema ist, eben genau in diese Richtung, dass die Stimmen jetzt noch realistischer klingen. Es gibt so ein Feature, dass du in eckigen Klammern Stimmungen, also quasi Regieanweisungen reinpackst, von dem ich mich frage, wieso es nicht längst gab, weil das wirklich super viel Sinn macht. Also auch da, die Entwicklung geht weiter und wir sind noch am Anfang und jetzt schon so, dass der Unterschied sehr schnell nicht mehr spürbar sein wird, hörbar sein wird, für die meisten Leute zumindest.
Ja, und man sieht es auch so ein bisschen auf dieser Ebene, wie schwierig war es, vor ein paar Jahren gute Entwickler zu finden. Und auch da ist so ein bisschen, ich sag mal, Entspannung aus Arbeitgebersicht schon so ein bisschen passiert. Also es tut sich was. Ich sehe das so. Da wird natürlich viel Marketing mit betrieben, wenn du sagst, ey, ich habe hier das Ding, was alles umdreht und alles verändert. Das ist so gefährlich. Wir müssen damit irgendwie umgehen. So, das ist natürlich auch auf der einen Seite gewisser Marketing-Sprech und auf der anderen Seite sind wir als Zivilisation schon durch die ein oder andere Technikrevolution gegangen. Das hat immer Veränderungen mit sich gebracht. Faktisch sind wir aber auch jetzt nicht alle arbeitslos. Also es finden sich Beschäftigungen. Das ist dann vielleicht nicht mehr das. Und es gibt auch einen riesigen Block, der mit AI einfach dann doch nicht zu erledigen ist. Zumindest noch nicht. Noch ist der Roboter
Ja.
nicht da, der dir deine Toilette repariert, wenn sie kaputt ist. Noch, ja. Genau, wir werden sehen. Ich glaube, dass wir da sehr gut uns wandeln können und dass da insgesamt das sehr heißer gekocht als dann gegessen wird. Technologisch hast du noch was mitgebracht von Google, ne?
Genau, Google ist wieder dran. Also wir sind ja alle Wochen wieder, gibt's neue Modelle. Google hat jetzt die neueste Version von der Preview von 2.5 Pro vorgestellt. Da gab es, glaube ich, im März einen Release und jetzt gibt es den nächsten Release, der auch wieder, also es ist kein offiziell neues Modell, sondern es ist eine neue Version von 2.5, was ja noch quasi in dieser Vorweg-Anschauen-Phase ist. Es heißt, dass die Version, die jetzt am Start ist, dann auch die sein wird, die dann die offizielle Gemini Pro 2.5 sein wird. Und wie gehabt, in ziemlich allen Bereichen und Tests laut Google an Platz 1.
Auch bei den Kosten interessanterweise,
Und
ne?
das Spannende ist, bei deutlich geringeren Kosten. Das ist das Interessante natürlich. Also, wie gesagt, das ist eine Tabelle von Google. Also Klassiker, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, heißt es, glaube ich.
Ja.
Aber ich nehme an, die Daten sind durchaus soweit erstmal verlässlich. Und das Spannende ist halt, und da arbeiten ja alle ein Stück weit dran, dass dann auch die Kosten, wenn du das über APIs einkaufst, entsprechend günstiger sind. Und für mich ist spannend, ich habe ja mit Claude Opus gespielt, was sehr teuer ist, was mich dann sehr schnell auch jetzt als User auf den Max-Plan gedrückt hat.
Das ist was,
Auf dem
Entschuldigung, mit was hast du gespielt?
Also mit Claude Opus
Ach so,
4,
Cloud Opus, okay, ja.
da war es sehr schnell soweit, du musst mal wieder upgraden und dann war es bei $200-Plan relativ zügig. Insofern interessant. Meine Erfahrung mit Gemini, obwohl ich ja eigentlich ein Kandidat wäre für Google und dafür auch immer mich ausgesprochen habe in unserer Podcast-Geschichte, ich bin im Moment, ich komme nicht so gut damit zurecht, ehrlich gesagt,
Die
mit
Frage.
Gemini.
Also ich bin nach wie vor noch größter Fan. Die Frage ist auch immer, für was benutzt man es wo, an welcher Stelle? Ne? Also ich benutze jetzt Gemini als solches quasi kaum zum Programmieren. Zum Programmieren nutze ich dieses neue Bild-Ding im AI-Studio von Google. Dort ist ein Unterpunkt Bild. Dort ist übrigens auch dieser neue Unterpunkt, wo du ähnliche Sachen da machen kannst. Aber für normale Anfragen, ich liebe Deep Research von Gemini. Das ist irgendwie so, wenn ich normale Sachen frage, das ist so mein gängiges Tool. Aber bei dir, du hast probiert zu programmieren und da kam nichts raus? Oder was sind so deine...
Genau, also ich habe es probiert. Irgendwie der erste Versuch hat nicht funktioniert, dann habe ich was anderes ausprobiert. Insofern kein wissenschaftlicher Test aktuell. Wie wir letzte Woche ja festgestellt haben, bin ich da mit Claude fündig geworden und nach wie vor auch auf dem Trichter, das super gut funktioniert. Halt auch diese praktischen Sachen, dass es auf deinem Rechner Dateien schreiben kann durch diese MCPs, ist halt einfach zu geil. Das geht mit Google aktuell, glaube ich, nicht. Auch wenn da natürlich auch nicht dran arbeiten. Vielleicht kommen wir da gleich zum nächsten Punkt. ChatGPT ist jetzt auch in diese Richtung verstärkt von Integrationen unterwegs. Die neueste Version, allerdings aktuell nur für Team, Enterprise und Education Accounts, kann jetzt auch auf Google Drive zugreifen. Heißt, du könntest dein Deep Research in deinem kompletten Google-Ordner durchziehen, was super cool ist. Genauso halt Dropbox, Notion wahrscheinlich, so die üblichen Verdächtigen, OneDrive. Leider aktuell, wie gesagt, nur für Team, Enterprise und Education Accounts, aber da hoffe ich mir einiges davon, weil für mich ist ChatGPT bisher immer noch so ein bisschen halt, man muss irgendwie alles einmal rüber kopieren, um damit zu arbeiten. Und das finde ich immer noch lästig. Da möchte ich weg von. Das machen andere besser. Claude zum Beispiel, die sind da super cool drin, weil das die auch die Erfinder von diesem MCP-Protokoll sind. Und ich kann in ein Claude-Projekt halt integrieren, hier diesen Drive-Ordner und habe den als Kontext durchgängig in dem Projekt, was einfach super, super hilfreich ist.
Da muss ich mich auch noch mal reinknien mit Claude. Ich habe die ganzen Button auch schon gesehen bei ChatGPT. Was bei mir bei ChatGPT auch noch aussteht, hast du schon mal probiert, mit Codex zu arbeiten? Also eben genau die Entwicklungsumgebung in ChatGPT. Nee, das habe ich auch. Steht der Test auch noch aus? Lass uns doch noch mal ein bisschen über die praktischen Sachen reden. Ja, wir haben ja hier hoffentlich viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die zuschauen, und immer noch bin ich erstaunt, dass so ein großer Teil von Leuten, die man so im, in Anführungsstrichen, normalen Leben trifft, noch nicht diesen mindestens mal 20 Euro Google-Account haben oder 20 Euro ChatGPT-Account haben oder irgendwie verstanden haben, dass sie bei Google dort irgendetwas verwenden. Also das, wenn wir hier reden, wir haben eine ganze Folge dazu gemacht, welche Tools wir an welcher Stelle wie empfehlen und wie auch die Umwege sind. Aber nach wie vor ist meine Meinung, wenn man sich mit dem Thema AI beschäftigt, man wird irgendwohin Geld bezahlen. Also ja, früher oder später sollte man dahin Geld bezahlen. Und dann kommt man, so wie wir auch da jetzt schon ewig dran sind und rumprobieren und wie sich auch unsere Entwicklung hier nachverfolgen lässt, gibt es ja so gewisse Sachen, so wie kristallisiert sich das raus? Also wie sieht das bei dir aus, wenn du wirklich eine Aufgabe von A bis Z mit AI-Unterstützung machen willst? Reicht dir da ChatGPT O4-Model oder?
Ja, also bei mir hat sich, ich nenne das Ping-Pong zwischen LLMs ein bisschen eingebürgert, dass ich halt hin und her springe. Was übrigens auch eine Lösung für diejenigen wäre, die nicht mal die $20 investieren wollen, weil dann kannst du halt immer dann, wenn ChatGPT sagt, du musst 4 Stunden warten, kopierst du deinen Kram zu Google rüber und sagst, Google, das habe ich bitte das hier optimieren, verbessern, weiter ausbauen. Das geht durchaus auch. Das heißt, wenn ich mit den drei Großen aus meiner Sicht, ChatGPT, Google Gemini und Claude arbeite, das sind für mich die drei, aktuell zumindest, dann switche ich hin und her. Bei mir hat sich's eingebürgert, dass ich mit ChatGPT anfange, warum auch immer. Ein Grund ist, dass ich dort halt relativ viel Kontext habe, dass ich mit dieser Funktion dort arbeite, dass sich das Sachen merkt, immer stärker, was ein großer Vorteil ist. Und bei vielen Projekten ist es so, dass ich dann mit ChatGPT das entwickle, sagen wir ein Skript beispielsweise, oder auch eine Softwareentwicklung sogar, ein Plugin, im Gespräch quasi die Features ausdefiniere und dann am Ende ChatGPT sage, mach mir einen Prompt für Claude beispielsweise. Das mache ich bei Software aktuell, das mache ich bei Skripten, bei Texten, bei VSL, bei Videoskripten beispielsweise. Und das ist, finde ich, ein ganz guter Weg, auch von den Vorteilen zu profitieren, die es da gibt. Was man noch machen kann, das habe ich auch zunehmend gemacht, dass ich das dann bei Google, das Ergebnis bei Google reinkopiere und sage, wie kannst du das weiter verbessern? Also in dem Fall sage ich nicht, Google schreibt um, sondern ich sage Google, was kannst du da, was hast du für Vorschläge? Und die Vorschläge sind dann wieder Prompts, zum Beispiel bei Claude, also die mir gefallen. Das ist so mein Workflow. Jetzt rein bei dem Entwickeln von Inhalten, von Text erstmal. Machst du das anders? Andere Reihenfolge, andere Tools?
Witzigerweise auch genauso. Man sitzt irgendwie doch so, es gibt so eine gewisse Verbindung, die man noch zu ChatGPT hat. Mhm. Und wenn es so ans Programmieren geht, nicht um das schöne Ablegen und so weiter, was bei Claude, wie du sagst, dann schöner ist. Da werden Dateien erstellt und die werden vernünftig gemacht. Aber den Prompt prompte ich bei ChatGPT dann nochmal. Also so ist ja die Grundidee. Man geht erstmal einen Schritt zurück und man sagt sich, okay, wie kriege ich jetzt den richtigen Befehl raus, um die Anfrage richtig zu stellen, beziehungsweise das Ergebnis dann auch hinterher zu machen. Also ich mache das genauso, wenn ich mit Lovable arbeite, lasse ich mir erstmal den Prompt mit ChatGPT erstellen, mit der, was ist das, O4 Mini High Variante. Also die offensichtlich gut für Programmierung gemacht ist. Und erst wenn das optimiert ist, geht das rüber zu Lovable, weil dann kann man auch hier nochmal seinen Kopf anstrengen mit seinem bedingten Wissen, was man über Programmierung hat und sogar noch mal Kleinigkeiten reparieren. Ich habe immer so bei Lovable und den anderen Tools, dass wenn ich auch mal eine Frage zwischendurch stelle und auch ausdrücklich sage, ich will hier nur eine Frage stellen, dann fängt der auf einmal schon wieder an, irgendwie was zu machen. Also dieses mit
Hilfe. Umzuschreiben, dass das gleich mal die Software schnell und so weiter. Genau, ja.
Also ich habe genau dieselbe, wie nennen wir das, AI-Ping-Pong in der normalen Nutzung, habe ich auch mit dabei. Und es kristallisiert sich halt immer mehr raus, für was man was nutzt. Ja, also du bist da jetzt eingestiegen, du hast dein erstes WordPress-Plugin gebaut, übrigens bei uns.
5 inzwischen.
5, okay, ist ja gut.
Also alle 90% fertig natürlich, aber.
Da sind wir bei dem Problem. Da sind wir auch bei dem Problem, mit werden die Programmierer hinterher arbeitslos? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die behalten ihre Daseinsberechtigung.
Muss noch jemand fertig machen, den Scheiß am Ende, ja.
Genau, ich glaube, das ist so ein ganzer, ich habe schon so solche Memes gesehen, wie die sagen, ey, mein normaler Stundenlohn ist 100 Euro die Stunde, aber wenn ich deinen fucking Vibe-Code reparieren muss, dann nehme ich bitte 400. So, also ich habe auch genau mit diesem Anlauf, auch so mit Hoffnungen, ne? Ja, dann eben eine Schnittstelle gebaut und es sah alles so gut aus und bla. Und dann habe ich sie einmal den Schlachter und Terminator Christian gegeben und der hat darauf geguckt und nur
Müll. Wobei er das ja auch ein Stück weit muss.
Nein. Also ich habe ihn sogar,
also, wird das witzig? Die Frage ist, wann würde er es überhaupt gut finden können? Wenn es gut wäre, würde er auch sagen, es ist scheiße, wäre meine Frage. Nein, wahrscheinlich ist es scheiße, aber er würde es auch scheiße finden, wenn es gut wäre, oder?
Der Standpunkt ist ja nach wie vor der, die nutzen ja auch schon immer mehr AI für gewisse Teilstücke und so weiter. Aber wenn du etwas richtig Großes hast, dann ist angeblich noch kein Tool so weit, wo du jetzt einfach deine gesamte Codebasis reinschreiben kannst, schmeißen kannst und sagen kannst, okay, jetzt bauen wir mal ein Modul und teste das auch ordentlich. Da ist man noch nicht. Aber
wegen dem Kontextfenster, das immer noch begrenzt ist. Das wächst zwar, aber das ist ja schon die Grenze. Das merke ich beim Programmieren selbst von WordPress-Plugins, wo es dann plötzlich heißt, du musst einen neuen Chat anfangen, wo du mittendrin.
Ab da wird's irgendwie blöd. Das ist immer so. Genau. Ab da wird's blöd. Und darüber habe ich witzigerweise gestern ein Video gesehen. Das ist so eine magische Grenze bei 2000 Codezeilen. Ich weiß nicht, wie viele Codezeilen hast du bei dir? Hast du so
Blick? Keine Ahnung.
Also die kleinen Sachen, die ich geschrieben hatte, die waren dann so 500 oder 700 oder sowas. Ne? Aber ab 2000 Codezeilen wird es halt exponentiell schwieriger. Und wie du sagst, auch was Kontext und Verständnis darüber angeht. Das ist ja, die AI ist in dem Sinne ja nicht clever. die hat halt viele Sachen schon ausprobiert und weiß halt, was zu welchem Ergebnis führt. Aber ja, also bei mir ist immer so die Welle mit Vibe Coding, die ist immer so Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. So, auch da, ich dachte so kurz, okay, wir bauen mal eben ein paar Schnittstellen, das kann doch jetzt nicht so schwierig sein, ja, die haben eine offene Schnittstellendokumentation, wir haben eine offene Schnittstellendokumentation, schmeißt man rein, baut sich eventuell sogar ein GPT, der direkt darauf noch so richtig gefüttert ist und so weiter. Fakt ist, auch da, perfekt ist das nicht mit diesen 90%. Da, glaube ich, bringt man es aktuell sehr schnell
aber
hin.
Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, würde ich wirklich mal mit Claude Opus 4 probieren, ganz ernsthaft. Also probier das mal wirklich mal aus. Genau dieses. Die Schnittstellen als Kontext rein. Ich glaube tatsächlich, da ist ein Unterschied noch im Moment.
Werde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil das ist natürlich ein Bottleneck. Oder auf der anderen Seite, es muss ja auch jetzt bei Kleinmal AI über Zapier und Make hinaus dazu führen, dass man bedeutend schneller eine Schnittstelle bauen kann, als man es vorher konnte. Immer so, man ist manchmal in der Entwicklung, du kennst das auch, man ist manchmal so erschrocken, wo liegt der Schwierigkeitsgrad und wo dann eigentlich nicht. Solche Unterhaltung hatten wir. Und jetzt mal so ein bisschen so in die SAP-Welt, ja. Nur eine Kontaktinformation, also ein Kontakt bei SAP, hat so viele Verzweigungen und Bedingungen zu anderen Sachen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also da ist nicht ein Kontakt einfach nur Straße, Hausnummer so und so, sondern da gibt's dann eine Kontaktquelle. Dann kann dieser Kontakt in deiner Benutzeransicht so aussehen, in meiner Benutzeransicht so aussehen. Dann sind zu diesem Kontakt Produkte, Opportunities, Objects zugewiesen und so weiter. Also überhaupt so zu denken, ein Kontakt hat einfach so eine klare Datenstruktur, wie wir das haben, in so einem anderen Tool. Das kann solche Ausmaße annehmen. Aber ja, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und es ist definitiv ja auch eine Sache, wo man ran sitzt, wo es sich aber wirklich gut herauskristallisiert und wo ich auch wirklich hier den Einsatzzweck sehe, ist im Landingpage erstellen. Und da kann man immer noch sagen, da habe ich jetzt auch mal so zwischendurch dann mal so Tests gemacht mit Google, mit ChatGPT und die Sachen mal so ein bisschen nebeneinander gestellt. Die machen bei Lovable halt ein gutes Prompt Engineering, wenn es um das Thema Design geht. Also das, was da rauskommt, ist nochmal ein bisschen schicker als beispielsweise das, was Google macht. Ja. Da wird so ein bisschen die Reise hingehen, ja. Also zum Beispiel, wo wird dann noch wie viel Geld investiert? Unsere Webseite, unsere aktuelle Quenten.com-Webseite hat mit allem drum und dran bestimmt 30.000 Euro gekostet. Da hängen ja auch die Arbeit dran, die man selber reinpacken muss, dann das Mockup machen, dann das Programmieren und alles in Drupal rein und alles, was damit zugehört. Und ich glaube, oder zum Thema Frontend-Entwicklung, da ist sogar so einer wie Christian mittlerweile bei dem Punkt, wo der sagt, ja.
Ja, da hat er keinen Bock drauf wahrscheinlich, oder?
Ich meine. Das kann auch sein. Ja, persönliche Befindlichkeiten, dieser Teil, der ist auch dabei. Der umgekehrte Teil ist ja auch die Wahrheit. Also wenn du die Podcast von Y Combinator hörst, in deren aktuellen Batch sind 30% Vibe-Coder. Also das ist, ja. da wird kaum, also zu 70% wird schon mal drauf verzichtet. Also Einsatzzweck definitiv, Frontend, Landingpages, Danke-Seiten, das wird was, das ich auf jeden Fall verstärkt machen werde. Dann bei uns in dem Vertrieb findet es immer mehr Einfluss in die Sachen, wo wir jetzt schon Ewigkeiten dran arbeiten und jetzt so die dritte Iterationsstufe haben, wo du denn dabei bist, hey, so ein N8N-Workflow hat auch seine Schwächen. So. Und dann fängst du nämlich doch an, dir was zu bauen mit eigenen Datenbanken, mit eigenem Memory, mit eigenen so. Und dann ist das schon so ein Zusammenspiel aus, nicht nur, ich kann jetzt alles bei N8N oder Make oder sowas abbilden, sondern dann merkst du, okay, hier muss dann doch was gemacht werden. Und bei dem Teil sind wir jetzt gerade dran. Dennoch können wir das benutzen, was schon da ist. Und ich habe mir auch mal wieder einen North Data Zugang geholt. Also Kontext, wir telefonieren raus. Also wir suchen nach Branchen, wo wir denken, die sind geeignet, und dann rufen wir die ganz normal an. Übrigens, wenn man die richtigen Leute anruft, ist das auch von der Anzahl, wie viele Termine kriegt man hin und wie viele Demos kriegt man raus und so weiter, das ist durchaus auch akzeptabel. Und dort machen wir Recherche von Firmendaten, dann die Ansprechpartner zu den Firmen finden. Also wer ist jetzt davon der Marketing- oder Vertriebsverantwortliche, der für uns interessant ist. Und dann logischerweise nochmal ein bisschen Lead-Scoring über die Fragestellung, nutzen die, wie gut passen die zu uns. Und das ist auch auf jeden Fall definitiv Einsatzzwecke, die jetzt hier wiederholt und wiederholt bei uns passieren. Du bist ins Thema Content-Erstellung, und das Witzige ist, ich sehe ja hier die Vorschau deines nächsten Themas, ich habe es vor 6 Monaten nicht gelöst bekommen.
Ich drück's mal so. Dann habe ich jetzt die Antwort für
okay,
dich hier.
Okay, gut. Beschreibe komplett.
Was ich jetzt die letzte Woche gemacht habe, ist das Thema VSL, also Verkaufsvideo. Das ist ja in unserer Branche so ein Klassiker. Also um meistens Mittelpreisprodukte zu verkaufen mit so ein paar hundert Euro, macht man ein Video. In der Regel war das oder ist es klassischerweise so das geführte Vorlesen. Also du hast ein Skript und du hast ein Video, und im Video steht mehr oder weniger der Text nochmal. Das läuft sehr schnell, hat psychologische Trigger und alle möglichen Marketing-Sperrenzchen und verkauft am Ende das Produkt. So, das hast du gemacht. Oftmals in der Vergangenheit habe ich gemacht. War immer ein riesen Haufen Arbeit, das zu machen. Der Klassiker war, du schreibst das Skript, dann nimmst du es mit einer Audiosoftware auf, tust es bearbeiten, schneiden, vielleicht machst du die Pausen noch kürzer oder machst es schneller, und dann machst du eine Präsentation und klickst die durch und guckst, dass es synchron ist, und dann sind 2 Wochen vergangen, wenn es gut geht, und du hast dein VSL, und wenn er schlecht war, dann machst du es nochmal oder auch nicht in der Realität. So, das war, glaube ich, so ein bisschen der Stand VSL produzieren. Und bei mir stehen jetzt ein paar neue auf der Liste, und natürlich denke ich dann gleich an die KI-Thematik. Und wie gesagt, ein VSL besteht aus dem Skript zunächst mal, dann dem Audio, dann dem Video grundsätzlich. In dieser Reihenfolge auch, für mich ganz wichtig. Skript, denke ich, können wir uns jetzt vorstellen, wie das heutzutage funktioniert. Genau. Dafür nutze ich auch diese Ping-Pong-Thematik. Wir haben einen Custom-GPT für uns, der mit VSL-Wissen gefüttert ist. Den nehme ich als Basis, dann gebe ich das an Claude und am Ende kommt ein Skript raus, was eben bestimmten Regeln folgt. Das ist also Step Nummer 1. Jetzt kommt Schritt Nummer 2, nämlich das Thema Audio. Hast du ja gerade eben auch von gesprochen, dass sich da relativ viel getan hat auch. Und ich habe jetzt zum ersten Mal seit langem wieder in 11 Labs reingeschaut, was, glaube ich, der Marktführer ist zum Thema KI-Stimmen. Du kannst dort deine Stimme klonen. Die haben diverse Stimmen, auch Stimmen, die deutschsprachig funktionieren oder die okay klingen. Und du kriegst wirklich gute Ergebnisse, schon mit der Version, die bis vor 3-4 Tagen das neueste war. Und jetzt kam, glaube ich, wirklich vorgestern, habe ich in meinem Account gesehen, Beta von Version 3.0 von 11 Labs, die nochmal besser sein soll. Und nicht getestet, die Demos sind natürlich alle eindrucksvoll, wie immer. Aber sieht jedenfalls interessant aus. Und wie gesagt, wie eben schon kurz erwähnt, was da so das Neue ist und wo ich sage, das ist, macht sehr viel Sinn, ist halt, dass du so Regieanweisungen mitgeben kannst der KI. Lustig, stell eine Frage und so weiter. Nicht nur über die Satzzeichen, sondern wirklich in oder flüstere beispielsweise. Also wirklich eine coole Möglichkeit, um das dynamischer zu machen. Und das ist ja ein bisschen das Hauptproblem, denke ich, bei den Audio-Geschichten, dass die alle ein bisschen
könnte man sich aber nicht diesen Teil
langweilig
auch wieder,
klingen.
Könnte man sich nicht diesen Teil auch wieder prompten lassen, wo man sagt, ey, liest dir hier diesen Text durch, überleg mal, an welcher Stelle du welche Emotionen einbauen sollst, baue dir eine eckige Klammer in den Text ein.
Mein letzter Prompt an Claude ist, mach mir das als 11-Lab-Skript tatsächlich. Genau, ja, absolut, muss man nicht selber machen. Das hat noch nicht geklappt mit dem Format, weil ein kleines Problem ist halt, dass die Regieanweisungen müssen Englisch sein, der Text ist Deutsch. Also ist noch nicht 100% alles automatisierbar, aber ja, klar, der Schritt ist logisch und ist auch möglich. Und du kannst eben, wenn du selber nicht sprechen willst oder kannst oder keinen Bock drauf hast, kannst du deine Stimme klonen. Die Ergebnisse sind durchwachsen aktuell immer noch, glaube ich oder finde ich. Oder du nimmst halt irgendeine Stimme und da gibt es halt von so einem typischen Marketingstimme über Radio gibt es eigentlich alles Mögliche. Also du hast mit Thema Audio, du hast eben gesagt,
Google... Du hast jetzt also Thema Schritt 1, den Text, Schritt 2, jetzt hast du das Audio und jetzt müssen wir das Audio noch irgendwie in den VSL verwandeln quasi, oder?
Genau, und das ist da schaut ihr bitte mal Pictionary an. Wir können vielleicht den Link auch wirklich mal in die Shownotes packen, wenn wir es nicht wieder vergessen, wie die letzten Male, wo wir gesagt haben, wir packen was in die Shownotes. Das ist eine Software, mit der werden diese ganzen, du kennst diese YouTube-Videos mit Gelaber und im Hintergrund sind irgendwelche Stock-Videos, die mehr oder weniger gut ausdrücken, was gerade gelabert wird. Die sind ja voll, damit ist YouTube voll. Ich denke, dass das eine Software ist, mit der sowas gemacht werden kann. Du kannst aber auch einfach die Stock-Videos, also nochmal von vorne. Du kopierst dein Skript dort rein in dieses Pictionary-Ding und du hast dann automatisiert Szenen von ein paar Sekunden mit dem Text und dazwischen hast du Übergänge und du hast dein komplettes Skript als Video in der Software dort. Standardmäßig von der Seite aus halt im Hintergrund immer irgendein Stockbild, was dann irgendwie versucht, oder Stockvideo, was versucht zu zeigen, was du gerade sprichst. Das kannst du aber auch ausblenden und dann hast du halt den Klassiker, wie wir ihn kennen, weißer Hintergrund, Text, der Text mit, wie wir es gewohnt sind wirklich, mit Schreibmaschinen, Ding geht durch, die Szene, die Synchronisierung funktioniert sehr, sehr gut. Also diese Fleißarbeit, die wir damals hatten, das als Präsentation zu machen, ist damit komplett erledigt. Und ja, es gibt wahrscheinlich auch andere Lösungen, aber die kann ich genau für diesen letzten Schritt extrem empfehlen. Du kannst Audio auch von denen machen lassen, ist nicht ganz so gut wie das von 11 Labs, denke ich. Aber dieser Step, mach aus deinem Skript ein animiertes Video, wo der Text durchläuft. Wenn du willst, auch noch mit Hintergrundbildern oder Videos, der ist eine Sache von einer halben Stunde, ist das erledigt damit.
Und man kann es ja immer noch durch seinen eigenen Anspruch ergänzen. Also zum Beispiel bei mir ist es so, ich könnte jetzt nicht gut von einem Teleprompter ablesen über längere Texte quasi und dennoch Mimik und Gestik und alles so vernünftig machen, wie das so ein professioneller Fernsehsprecher machen würde. Aber ablesen mit ein paar Fehlern, zwischendurch mal was rauskorrigieren, das geht dann schon, ja, in dem Sinne. Also für mich wäre ja eher so ein Weg. Also als Beispiel, wenn man sagt, okay, die Stimme von mir selber kreiert, die kommt nicht in schön da raus. Dann wäre ja ein Weg, dass ich sage, okay, ich lasse mir das Skript schreiben auf der einen Seite. Das Skript lese ich dann mal eben ab. Wir haben Mikrofone da, die gut genug sind. Und dann nutze ich für den nächsten Schritt dann wieder Pictory AI, um das Video zu machen. Und selbst das ist ja schon auf der gesamten Strecke eine Arbeitserleichterung hoch 58. An so einem Longform.
Extrem, ja.
Genau, an so einem Longform-Sales-Letter, wenn man da wirklich dran sitzt, das ist ja eine Woche. Das ist ja nicht...
Mindestens
eine Woche. Du hast also die erste Version oder so und dann fängst du an zu reparieren und das ist richtig Arbeit. Und das ist... Also ich finde so, das sind so die Sachen, da ist man sich manchmal über die Tragweite so wenig bewusst, ja. Also das ist ja quasi die Türöffnung. Wir beide hätten jetzt Bock, ein Abnehmprodukt zu machen, ein Abnehmprodukt, Video, Sales Letter, da kommen die Leute drauf, die kennen die ja eh nicht. Da ist ja jetzt eh keine Verbindung zu der Person großartig. Ausnahmen bestätigen die Regel, YouTube-Star und so weiter. Aber wenn man so die richtig harten Pay-per-Click Bodybuilding und Abnehmprodukte und dort sich die Sales Letter anschaut, das kriegt man hiermit hin.
Absolut.
Und zwar
absolut.
Mit Bravour. Ne? Also
ja. Und wirklich an einem Nachmittag im Prinzip. Also beim ersten Mal vielleicht noch ein bisschen länger, aber genau diese Schritte, du hast eine geile Stimme, du kannst natürlich alle von diesen drei Elementen auch selber machen, logischerweise. Du kannst beim Prompten ja natürlich auch im Skript Elemente von dir drin lassen oder integrieren, logischerweise. Du kannst natürlich das Audio auch selber machen, das geht alles. Das Coole ist halt bei dieser Videoversion, Pictionary, wenn du kannst Video und Audio reinladen und das wird synchronisiert. Scheinbar relativ sauber. Also ich habe erst ein, zwei Tests gemacht, aber bis jetzt klappt das.
Wenn ich die Seite so sehe, Pictory, oder das, was die da macht, und mit dem bisschen Verständnis, was man mittlerweile hat, um diese Workflows abzubilden, mich würde nicht wundern, wenn da im Hintergrund n8n läuft. Also genau diese Sachen,
Also.
ja. Okay, also noch, das haben wir hier zu den praktischen Teilen, auch nochmal bei mir, was benutze ich zu den 27 anderen Tools, die man hat. Beispielsweise, um diesen Podcast zu schneiden, wird Riverside benutzt und auch im Zuge dessen, wo ich mal geschaut habe, okay, ich habe jetzt so ungefähr 8 Software-Tools in den letzten 2 Monaten gekauft. Was sollte ich irgendwann mal kündigen? Und dann nochmal bei Ad Creative reingeschaut, auch da überlegt und nee, das ist einfach, das macht Sinn. Die Anwendung ist für diesen Fall starre Bilder für Facebook-Anzeigen, eine tolle Nummer und immer noch eine erhebliche.
Der Ton ist jetzt bei mir weg, aber ich glaube, wir sind eh am Ende. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, wir können sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, oder?